Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Ich möchte mit euch diesen Text lesen und dann einige Dinge mit euch besprechen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält? Denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Aus dem Propheten Micha, die Verse 7, 18 bis 20. Der Psalm Michas. In den Propheten gibt es tatsächlich einige Texte, die wie Psalmen aufgebaut sind, die Gebete sind, Danklieder sind und so weiter und so weiter. Einige wenige, aber immerhin einige, die man als Psalmen beschreiben kann oder bezeichnen kann. Und Micha 7, 18 bis 20 ist so ein Text, der Gott lobt, der ihn beschreibt in seiner Größe, in dem, was er getan hat. Anbetung ist ja so ein Stückchen vor Gott stehen, staunend und ihn in seiner Größe beschreiben und ihm Dank sagen. Und dieser Psalm ist so ein Stückchen. Das Anbetungslied hat das vertont. Und ich möchte einen weiteren Psalm mit euch besprechen bzw. lesen. Das ist der Psalm des Jesaja. Und zwar Jesaja 12, die Verse 1 bis zum Ende. Also das ganze Kapitel nimmt diesen Psalm auf. An jenem Tag wirst du sagen: Ich danke dir, Herr, du hast mir gezürnt. Möge dein Zorn sich wenden, auf dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich vertraue und erschrecke nicht, denn meine Stärke und mein Lied ist Gott, der Herr. Er wurde mir zum Heil. Ihr werdet Wasser freudig schöpfen aus den Quellen des Heils. An jenem Tag werdet ihr sagen: Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, sein Name ist erhaben. Singt dem Herrn, denn Überragendes hat er vollbracht. Bekannt gemacht sei dies auf der ganzen Erde. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner Zions, denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. Der Psalm Michas schließt das ganze Prophetenbuch Micha ab. Das letzte Kapitel, die letzten Verse dieser Psalm. Der Psalm Jesajas schließt das Trostbuch Jesajas ab. Also das Buch, was als Emanuel-Buch sozusagen die ganzen Predigtexte, die man zu Weihnachten hat, also eine Jungfrau wird ein Kind gebären und so weiter und so weiter. Es wird ein Reis entstehen aus dem Stumpf Isais und so weiter und so weiter. Der Psalm Jesajas schließt dieses Trostbuch ab. Der Psalm Michas schließt das ganze Prophetenbuch von Micha ab. Zum Schluss ist ein Lob Gottes, ein Staunen über dem, was Gott getan hat. Interessant ist es insofern, als dass Micha und Jesaja zeitgleich in Israel gewirkt haben. Also in Israel im Südteil, in Juda. Israel, der Nordteil, ist mittlerweile oder wird belagert, ist mittlerweile erobert von den Assyrern. Der Südteil Juda mit Jerusalem ist übrig geblieben. Und beide Propheten sind in diesem südlichen Bereich von Israel berufen. Das Lob Gottes vor dem Angesicht Gottes entsteht es. Es staunt über dem, was Gott ist und wer er ist und wie er handelt und gehandelt hat. Und das ist etwas, was zum Gebet und zur Anbetung dazugehört, dass man vor Gott steht, ihn anschaut und seine Größe beschreibt, aber auch davor staunend stehen bleibt und sich Gedanken macht, was ist das eigentlich für ein Gott, der so ist, wie er ist. Jetzt muss man ein wenig von dem Hintergrund Israels, der ganzen historischen Situation, ein wenig kennen. Deswegen versuche ich da ein wenig uns hineinzuführen in das, was gewesen ist. Berufen sind beide Propheten etwa 750 bis 690 vor Christus, also 250 Jahre nach David, nach König David, 750 Jahre vor Jesus. Also in dieser Zeit, der Königszeit in Israel, berufen. Hintergrund ist die Belagerung durch die Assyrer, durch das assyrische Heer. Sanherib steht 701 vor Samaria und erobert es in diesem Jahr dann auch. 20 Jahre später steht er vor Jerusalem und versucht genauso, das Südreich zu erobern und Jerusalem zu erobern. Also das ist diese Drucksituation, in der Israel, in der ganz Israel, Nordreich und Südreich stehen. Eine geschichtliche Problemsituation, ein kleines Land, was vor einer Übermacht droht, in die Knie zu gehen. Und das ist ja auch für uns immer so ein wenig diese Frage, wenn ich vor einem riesigen Berg stehe, vor einer riesigen Welle, vor einem riesigen Haufen Probleme, dann fühlt man sich sehr klein und sehr hilflos. Was soll ich nur machen in so einer Situation? Wie begegne ich dem? Nicht schwemmt mich diese Welle nicht irgendwo in den Teil der Geschichte, wo ich dann weg bin, oder meine eigene Biografie? Wie geht man damit um? Die Assyrer stehen vor den Toren erst Samarias und erobern das und dann 701 vor den Toren Jerusalems. Interessanterweise findet man diesen Teil dreimal im Alten Testament genannt. Das heißt, diese Belagerung Jerusalems ist im Jesaja Kapitel 36 bis 39, im 2. Könige 18 bis 20 und in 2. Chronik 20. Das heißt, dreimal wird das beschrieben, das, was da geschehen ist, in verschiedenen Büchern. Und man kann das in unterschiedlicher Informationsdichte sozusagen nachlesen, was da geschehen ist. Immer steht Hiskia, der damalige König, vor diesem Problem, wie gehe ich damit um, wir als kleines Völkchen. Und die Situation ist folgende, dass eben auch, weil die Assyrer der Reihe nach die kleineren umliegenden Städte und vorher, ja 20 Jahre vorher, Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches, erobert haben, alle Flüchtlinge sind jetzt in Jerusalem. Das heißt, alles andere ist kleingeschlagen, kurz und kleingeschlagen. Alle haben sich in die große Hauptstadt mit Doppeltoren, mit verschiedenen Mauern hineingezwängt. Und alles, was an Vorräten und an Trinken und so weiter ist, wird jetzt von all den Flüchtlingen, die in Israel zusammengekommen sind, der Reihe nach aufgebraucht. Also auch eine Drucksituation. Und Hiskia, der 25-jährige König, soll und muss damit umgehen. Wie geht man damit um? Mit einem Problem, was eigentlich größer ist als man selbst. Jesaja 36 und 39 und 2. Könige und so weiter und so weiter berichten parallel, dass Jesaja als Prophet Hiskia ermutigt, mit Gott ganze Sache zu machen. Hiskia war an der Stelle schon offen, hatte schon bestimmte Schritte in Richtung ganze Sache mit Gott machen, ist er gegangen. Und jetzt ermutigt Jesaja ihn, ganze Sache zu machen und auf Gott zu vertrauen. Er nimmt den Hiskia mit. All das Problem wird im Tempel vor Gott ausgebreitet, im Gebet. Am Ende der Geschichte steht, dass vom assyrischen Heer 180.000 Soldaten in einer Nacht sterben. Es wird beschrieben, der Todesengel Gottes geht durch die Reihen der assyrischen Heere und vernichtet 180.000 Leute. Also für uns eine etwas merkwürdige Geschichte, aber für die damalige Zeit etwas, was jenseits dessen ist, was in der Hand Hiskias ist. Das konnte so ein kleiner König eines kleinen Staates eigentlich nicht leisten und bewegen. Man hätte ihn nicht ansprechen können und sagen, geh du hin und beseitige unsere Feinde. Das ist nicht möglich. Er geht mit Jesaja in den Tempel, betet und Gott handelt. Es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass das eine Seuche gewesen ist, wahrscheinlich Pest. Es gibt Hinweise in assyrischen Texten, dass das möglicherweise eine Pestseuche gewesen ist. Und wenn man dann in der Antike mal ein wenig forscht, ja tatsächlich, von einigen antiken Heerführern wird das berichtet, dass da, wo Hunderttausende von Soldaten zusammengezogen sind, dann es Situationen gibt, wo Seuchen schneller im eigenen Heer grassieren, als im Kampf mit dem Feind Soldaten sterben. Und dass die Rekrutierungsrate geringer ist als das, was dann durch die Seuchen weggerafft wird. Es gibt sogar einen Bericht vom Tataren-Heerführer Djanibek, der berichtet, dass 1356 an Pest verstorbene Soldaten mit einem Katapult in die zu belagernde Stadt hineingeschleudert wird, um sozusagen mit einer Art biologischer Kriegsführung die Stadt zu besiegen. Also es gibt solche Berichte und es gibt Hinweise, dass diese Situation möglicherweise mit so einer Seuche zusammenhängt. Aber egal wie Gott handelt, welche Situation er gebraucht, um einzugreifen und zu helfen. Jesaja nimmt den Hiskia mit an die Hand und sagt, komm, lass uns mit Gott ganze Sache machen. Wie Gott handelt, er wird handeln, vertrau ihm. Und das ist ja schon auch eine Frage an uns als Gläubige, als Menschen, die zum Volk Gottes gehören. Kriege ich das hin? Wie groß sind meine Gebetsanliegen, dass ich Gott zutraue, dass er eingreift? Behandle ich das, was mir klein genug erscheint, dass mein Glaube denken kann, glauben kann, Gott wird da schon handeln, es ist ja nicht so viel. Und wenn die Probleme immer höher werden und ich mir dann kaum noch vorstellen kann, dass Gott das auch noch bewegen kann, wird dann mein Glaube kleiner? Und wenn man sich diese Situation dann einmal anschaut, nun hat sich dieser junge Mann Hiskia Verantwortung für ein Volk, was unter Druck steht, dafür entschieden, ganze Sache mit Gott zu machen, und dann stehen 20 Jahre danach die Assyrer auch vor seiner Hauptstadt, nicht nur vor Samaria, sondern auch vor seiner Hauptstadt. Ist das nicht eine Anfrage an den Glauben? Herr, jetzt habe ich mit dir ganze Sache gemacht und habe gehofft, dass alle meine Probleme beseitigt sind. Und jetzt stehen die Probleme doppelt und dreifach vor meiner Tür, vor meinen Mauern, vor meiner Stadt, vor dem, was ich zu verantworten habe. Es gibt Situationen im Leben, auch in der eigenen Biografie, die sich über Jahre hin so eng zusammenschlingen wie eine Schlinge um den Hals. Und man hat den Eindruck, ich kann gar nichts dagegen machen. Es gibt manchmal Situationen, auch bei in der Biografie von Menschen, da möchte man an den Menschen rütteln und sagen, du musst dich jetzt verändern, sonst wird da was passieren. Hör auf damit, lass es sein. Ob man jetzt an Drogen und Alkohol oder so solche Sachen denkt, nicht? Wo man Leute rütteln möchte und sagen, du, wenn du da nicht was veränderst, dann wird sich in deinem Leben was zusammenziehen wie eine Schlinge und wird deine Existenz mitnehmen. Und dann irgendwann ist der Zug abgefahren und man sagt, ja, habe ich es dir nicht gesagt. Und dann steht man vor den Trümmern und steht man vor den Problemen und sagt, Mensch, und manchmal ist es dann in der eigenen Biografie auch, wo man sagt, oh Herr, hätte ich damals doch so und so entschieden, warum habe ich das nicht getan, warum habe ich mich darauf nicht eingelassen, warum bin ich diesen Weg nicht gegangen? Vorwürfe an sich und an sich selbst und dann vielleicht auch an Gott. Hiskia ist ja diesen Weg mit Gott gegangen. Gibt es nicht auch diese Situation, wo man dann Vorwürfe an Gott richtet? Gott, hättest du mich nicht davor bewahren können? Ich bin doch mit dir gegangen. Ich habe doch versucht. Bei all dem, was wir selber falsch machen können, ist ja auch die Frage, ist es nicht manchmal auch eine Erwartung, die wir an Gott haben, die er dann nicht erfüllt oder scheinbar nicht erfüllt und unser Glaube dann klein wird und in sich zerbröselt? Hätte dieser junge Mann, dieser junge König nicht Gott sehr viele Vorwürfe machen können? Ich habe mich auf den Weg mit dir gemacht und was ist jetzt draus geworden? Warum hast du mir nicht geholfen? Und man ist dann eigentlich bei der Frage von der Frau von Hiob. Wozu ist der Glaube eigentlich gut? Wozu, Hiob, ist dein Glaube eigentlich Nütze? Wenn dein Glaube und dein Gott dir nicht hilft und du sitzt hier auf dem Schutthaufen und kratzt deine Wunden, du bist krank und deine Kinder sind gestorben und meine auch natürlich. Wenn dieser Gott nicht in der Lage ist, dir zu helfen, dann schwöre ihm, dann fluche ihm ins Angesicht und stirb. Es hat doch so alles keinen Zweck. Ist das nicht die Frage der Frau, des Hiob, die auch unsere Frage manchmal ist, wozu ist eigentlich mein Glaube nütze? Ich bete die ganze Zeit schon, was wird draus? Ist doch nichts draus geworden. Guck dir das doch an. Manchmal gibt es solche entmutigenden Situationen, wo unser Glaube uns unter den Fingern zu zerrinnen scheint und die Probleme, vor denen wir stehen, größer sind als das, was wir selber darstellen. Und mal ehrlich, wenn, so wie hier bei Hiskia und bei Israel, wenn man sich anguckt, wann Micha und Jesaja berufen werden, das ist 30 Jahre vor der Eroberung von Samaria. Und die Eroberung Samarias ist 20 Jahre vor der Belagerung von Jerusalem. 50 Jahre vor dem, dass mein Problem entsteht. Eigentlich müsste man sagen, es ist doch Zeit genug. Aber wer reagiert schon, wenn früh genug angeklopft wird? Ach komm, das ist so lange noch hin, da braucht man jetzt doch nichts tun. Das ist doch, ach komm, mach dir doch nicht in die Hosen. Wer reagiert schon so früh? Wir reagieren doch an manchen Stellen erst dann, wenn es unmittelbar vor der eigenen Stadtmauer geschieht, wo man nicht mehr weglaufen kann. Diesen geistlichen Weitblick oder diese Größe zu sehen, dass bestimmte Dinge sich zusammenziehen im eigenen Leben zum Problem, die haben wir nicht und die hat Israel nur begrenzt gehabt. Micha und Jesaja werden berufen, drei Könige. Der zweite König, Ahas, opfert noch seine eigenen Kinder auf den Opferaltären fremder Götter. Und Micha, gerade Micha, ist ein Prophet, der sehr scharf, Jesaja auch, aber Micha ist richtig scharf, kritisiert das, was da im Lande geschieht und sagt, so geht das nicht, so wird Gott seinen Segen euch entziehen. Und in Jeremia gibt es eine Bemerkung, da steht, dass Micha kurz davor war, hingerichtet zu werden wegen seiner scharfen Prophetenworte. Viel Zeit ist noch und es redet jemand und man will ihn nicht hören und beinahe wäre er deswegen umgebracht worden. Wer reagiert mit geistlichem Weitblick, wenn das Problem noch so weit weg ist? Und dann macht man Gott Vorwürfe, hättest du mich damals doch. Ja, so sind wir manchmal als Menschen. Aber interessanterweise, der dritte König, der Hiskia, ist dann derjenige, der langsam anfängt, Dinge im Lande zu verändern. Der den Tempel aufräumt, der das Alltägliche, der das tägliche Opfer wieder einführt, der bestimmte Dinge wieder sortiert, der die Opferhöhen anderer und fremder Götter beseitigt und so weiter. Hiskia ist derjenige, der dritte König, nachdem Micha und Jesaja berufen worden sind, der anfängt, mit Gott ganze Sache zu machen. Und ausgerechnet der kriegt das dickste Problem ab. Es ist aber auch manchmal in sich so verzahnt, Aber die Frage, ist man Christ, wenn man und weil man keine Probleme hat? Ist man Christ, weil man und wenn die Probleme sich von selber auflösen? Ist das ein Zeichen von Glaube, dass wir keine Probleme haben? Oder ist nicht vielmehr die Frage, dass du als Christ anders reagierst in solchen Problemen? Nicht, dass wir keine Probleme hätten, sondern die Art und Weise, wie gehst du damit um? Hat Paulus keine Probleme gehabt? Petrus keine Probleme gehabt? Haben die ersten Christen keine Probleme gehabt, 300 Jahre vor die Löwen geworfen zu werden? Also wenn das unser Glaube ist, also diese Frage von der Frau des Hiob, wozu ist mein Glaube nütze? Denke ich auch, dass mit dem Glauben alle Probleme sich, nicht wie bei der HB, ich greife lieber zur HB, dann löst sich alles auf oder so irgendwas? Ist das unsere Art und Weise, mit unserem Glauben umzugehen? Wozu ist mein Glaube nütze? Ist es so, dass ich wie bei Großvater, Großmutter, wenn sie zu Besuch kommen, als kleines Kind sagen, schön Oma, dass du gekommen bist, wo ist das Geschenk? Und so auch mit Gott umgehe? Herr, ich glaube an dich, aber was hast du für mich? Oder ist Glaube nicht für mich etwas, so wie wir auch in den Anbetungsliedern gesungen haben, dass wir Gottes Größe feiern und seine Gegenwart feiern, egal in welcher Situation ich stehe. Und an der Stelle kann Hiskia und sicherlich ein Stückchen Vorbild sein. Im dicksten Problem nimmt ihn Jesaja an die Hand und sagt, komm, wir gehen miteinander in den Tempel und breiten das Problem vor Gott aus. Sanherib, der Feldherr, der vor den Toren steht, schreibt ein Schreiben. Etwa so. Lieber Hiskia, mach uns doch keine Probleme, indem du auf deinen Gott vertraust. Meine Zeit, wir haben schon so viele Städte erobert und deren Götter ins Feuer geworfen. Da wird euer Gott eben der Nächste sein. Aber eigentlich, Mann, wir sind auf dem Land, wir sind auf dem Weg ins Land der Pharaonen. Wir haben vor uns, das Gold dort zu holen. Mach uns doch keine Probleme. Nerv uns doch nicht, indem du unsere Zeit verschwendest und unsere Soldaten verschwendest. Gib doch endlich auf. Dein Gott, euer Gott, wird euch doch sowieso nicht helfen, denn alle anderen haben wir doch auch schon ins Feuer geworfen. Das ist schon heftig, so ein Schreiben. Man kann es nachlesen. Nicht ganz so, wie ich es übersetzt habe, aber so in etwa. Er spottet. Er spottet. Er sagt, du vertraust auf deinen Gott und wir wissen, dass du den Tempel sortiert hast und neu geordnet hast und den Glauben des Volkes auf euren Gott konzentrierst. Aber Mann, es sind so viele Hauptstädte und so viele Götter ins Feuer geworfen, euer wird der Nächste sein. Und das Gebet des Hiskia, als er den Brief des Sanherib vor Gott ausbreitet, heißt, Herr, er hat ja recht. Die haben wirklich so viele Hauptstädte ins Feuer geworfen und deren Götter. Aber eigentlich, wir haben ja gar kein Standbild von dir. Du bist ja gar kein Gott aus Holz, sondern du bist doch der lebendige Gott. Handle doch, lass dich doch nicht so verhöhnen von dem. Er spürt, dass es nicht nur um ihn und das Volk geht, sondern auch um die Ehre Gottes. Lass dich doch nicht so verhöhnen von diesem, handle doch. Was für ein Gebet, zu sagen, oh Herr, unser Feind hat eigentlich recht, die haben schon so viele Götter ins Feuer geworfen. Bist du der Nächste, Herr? Aber du bist doch eigentlich gar kein Gott aus Holz. Du bist doch der lebendige Gott. Was für ein Glauben. Interessanterweise wird dann berichtet, dass parallel dazu Gott von Jesaja von Gott informiert wird, du, Hiskia ist wieder alleine im Tempel und betet, geh mal hin und informiere ihn darüber, ich habe sein Gebet gehört und ich habe sein Gebet schon erhört. Und Jesaja geht hin und sagt, Hiskia, Gott hat dein Gebet erhört und ich weiß nicht wie, aber Gott wird sich darum kümmern. Und in der Nacht geht der Todesengel durch die Reihen der Assyrer. Dass da Micha, der parallel all das mitkriegt, diesen Psalm schreibt, wo ist solch ein Gott so wie du? Wir haben eine Zeit, alle anderen sind ja sowieso schon ins Feuer geworfen, aber du bist ein lebendiger Gott. Was bist du für ein Gott, der so handelt? Der Gott der letzten 5 Minuten, der Gott, der handelt, wenn wirklich nichts mehr gilt. Du bist Gott. Wo ist solch ein Gott so wie du? Und Micha hat ja ein Problem. Ich möchte euch Micha 7, ein paar Verse vorlesen. Er schreibt dort, wehe mir, denn mir ergeht es wie einem Schnitter im Sommer, einem, der Nachlese hält bei der Weinernte. Es ist keine Traube da zum Essen. Keine Frühfeige, nach der mich gelüstet. Die Frommen sind aus dem Lande verschwunden und ehrliche Leute gibt es unter den Menschen nicht mehr. Sie alle lauern auf Blut, einer macht Jagd auf den anderen und so weiter und so weiter. Jemand, der so solche Worte dem Volk, dem König ins Gesicht schleudert und auf die Sünde hinweist, erlebt plötzlich, dass Gott handelt, aufgrund von seiner Barmherzigkeit. Wo ist denn all die Schuld, die ich angeprangert habe, Gott, und du hast mich doch berufen, diese Schuld anzuprangern? Was bist du für ein Gott, der so mit uns umgeht? Wo ist denn unsere Schuld hin? Und dann geht dieser Psalm, dass er die Schuld ins weiteste Meer hineinwirft, da wo die Ägypter ihre Soldaten sozusagen bei dem Durchgang mit Mose ins Meer hineingekommen sind. Du bist ein Gott, der handelt und vergibt. Und das ist interessant. Ich möchte mit euch den ersten Vers anschauen, also der Vers, der mit dem dieser Psalm anfängt. Das Verb, was da steht, nosse im Partizip, das Verb nasa im Hebräischen, was mit vergeben übersetzt wird, heißt im Grund, in der Grundbedeutung tragen. Heben, hochheben, tragen. Der du die Schuld vergibst, wird übersetzt normalerweise und eigentlich heißt es, der du die Schuld trägst. Denn irgendwo muss doch diese Schuld hin. Ich habe sie doch genannt, ich habe sie doch gesehen. Sie war doch da, wo ist sie denn hin? Der du die Schuld trägst, und damit sind wir eigentlich im Neuen Testament. Ist das nicht das, was wir zu verkündigen haben? In Christus hat Gott die Schuld tatsächlich getragen? Also nicht, dass Gott sagt, ach komm, deck zu, ist in Ordnung, so schlimm war es ja auch nicht. Nein. Er hat Propheten berufen, die ganz klar und hart gesagt haben, um was es geht. Und dann trägt er sie selber. Und im Hebräischen ist dieses Verb interessanterweise dafür verwendet. Der du die Schuld trägst und zertrittst. Und Micha steht vor einem Gott, den er beschreibt als jemanden, dann hat unser Gott ein größeres Interesse an der Barmherzigkeit als an seinem Zorn, der nicht ewig festhält an seinem Zorn und er hat zu Recht Zorn. Das ist interessant, ein Prophet, der wahrnimmt, dass Gott von seinem Wesen her ein Gott der Barmherzigkeit ist, der lieber barmherzig ist und handelt und auf einen Hiskia wartet, der ein Stückchen ihm entgegenkommt und dann handelt und wirkt. Der du die Schuld trägst. Und das ist genau das, was wir verkündigen sollen. Und im Psalm des Jesaja, Das muss allen Völkern bekannt gemacht werden. Das ist genau das, was Paulus dann macht. Das muss allen Völkern bekannt werden, was das für ein Gott ist. Eure Götter sind ja sowieso alle schon im Feuerholz. Das muss allen Völkern bekannt gemacht werden, dass dieser Gott ein lebendiger Gott ist, der die Schuld trägt und der ein größeres Interesse an Barmherzigkeit hat als an seinem Zorn, der lieber selber den Preis bezahlt, als uns den Preis bezahlen lässt. Was für eine Erkenntnis von einem Propheten in einem Psalm formuliert, dass das Abschlussgebet eines ganzen Prophetenbuches ist, all der Anklagen gegenüber seinem eigenen Volk, dass sie die Sünde sein lassen müssen. Und dann dieser Psalm des Micha, der staunend vor Gott steht und sagt, Herr, du bist von deinem Wesen her ein Gott, der barmherzig ist, der nicht unberechenbar ist, aber unsere Schuld trägt, der nicht an unserer Schuld vorbeigeht und sie für null und nichtig erklärt, sondern sie selber trägt und bezahlt. Und das ist im Wochenspruch dieser Woche aufgenommen. Jesus selber im Hause des Zachäus, Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus selber ist derjenige, der Schuld trägt. Und Altes und Neues Testament berichten nicht von unterschiedlichen Göttern, weil sie unterschiedlich handeln, sondern sie sind vom Wesen her ein und dasselbe, haben Interesse an der Barmherzigkeit an uns Menschen. Und das ist richtig, an dieser Stelle sind wir eingepfropft, an dieser Stelle trifft sich der alttestamentliche und der neutestamentliche Glaube, weil wir von einem Gott reden, der von seinem Herzen her barmherzig ist und sein möchte und handeln möchte, aber der nicht fünfe gerade sein lässt, der nicht seine Augen zumacht, sondern die Dinge benennt und sagt, und Paulus macht das ja bei seinen Gemeinden ganz genauso. Interessanterweise im Hebräischen, wo ist so ein Gott wie du, müsste man eigentlich, es steht Min, also wer ist so ein Gott? Und dann müssten wir im Neuen Testament sagen, wer ist so ein Gott? Ja, Jesus Christus ist dieser Sohn Gottes. Nicht wo ist der Gott, sondern wer ist der Gott, steht da. Wer ist der Gott? Es ist Jesus Christus, den wir zu verkünden haben. Religiöse Gefühle gibt es in verschiedenen Religionen. Aber wer ist dieser Gott, der die Schuld trägt? Das ist Jesus Christus und niemand anders. Und das haben wir zu verkündigen und im Jesaja 12 wird deutlich, das müssen alle Völker dieser Welt hören. Und wenn sie im gleichen Stadtteil wohnen, dann müssen die das hören, dass dieser Gott Schuld trägt und ein größeres Interesse an Barmherzigkeit hat, als an der Vernichtung seines Volkes. Das wünsche ich uns, dass wir das nachempfinden können, staunen können wie Micha. Und dass wir mit unserem Glauben das nachbuchstabieren können, dass das auch für mich, für dich gilt. Dass Gott ein größeres Interesse daran hat, dir barmherzig zu sein, als dass er mit dem großen Daumen aus dem Himmel dich wegen deiner Sünde zerdrückt. Lieber trägt er deine Schuld selber, als dass du vor die Hunde gehst. Glaube ihm und vertraue dein Leben ihm an, so wie Hiskia das getan hat. Amen. Ja, wir wollen uns jetzt unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag.